Unter Freispruch verstehe ich, dass der Angeklagte wegen Zeugen oder wegen einem guten Anwalt freigesprochen wird, dass er gar nicht ins Gefängnis muss.
Guten Morgen, Doreen. Kaffee schon gehabt?
Kaffee schon gehabt. Ich tue immer vor dem Joggen, ich stehe auf, mache einen Kaffee, gehe mich umziehen. Nach dem Umziehen trinke ich den Kaffee, dann gehe ich joggen, komme ich zurück vom Joggen, mache sofort wieder einen Kaffee. Übrigens.
Too much information.
Too much information. Ich will aber noch mehr Information geben. Ich habe einen neuen Kaffee entdeckt. Ich bin beim Italiener meines Vertrauens reinspaziert, habe dort immer alle meinen gleichen Kaffee gekauft und irgendwann sagt er mir, hey, den musst du nehmen. Und das ist so eine völlig unscheinbare Packung von Neapel, also kein Geld ins Marketing. Und dann habe ich gedacht, wenn ihr kein Geld ins Marketing steckt, außer bereits, dass No-Marketing ist eine geniale Marketingidee, aber gehen wir mal davon aus, ihr habt einfach kein Geld ins Marketing gesteckt, dann ist ja auch rein Kaffeebohnen, die überzeugt. Jetzt ist das mein neuer Kaffee und ich bin hell begeistert. Trinkst du Pulver oder Bohnen? Also,
keine Ahnung, was du meinst.
Tust du deine Bohnen mahlen oder?
Gerade direkt mahlen am Morgen.
Da hast du kein Mahlswerk?
Nein. Ich habe so einen Espresso-Zusammenschraube auf der.
Ja, aber kannst du nebendran eine Mühle haben, die Kaffee mahlt? Ja,
wir sind jetzt weder in einem Marketing noch in einem Kaffeeseminar.
Aber ich kann nur sagen, ich bring dir den Kaffee. Also aber gut. Dann bring dir gemahlen.
Gut. Und was hat das jetzt mit der Unschuldsvermutung zu tun, oder?
Ah ja, du hast mich nach Kaffee gefragt. Also ich möchte zu der StPOC, da sind wir ja letztes Mal stehen geblieben. Und dort gibt es ja eigentlich noch zwei Aspekte, die wir nicht zent diskutiert haben. Zuerst einmal die freie Beweiswürdigung. Also das heisst ja, dass quasi der Richter würdigt Beweis frei. Ist nicht an Beweisregeln gebunden. Das ist ja anders als bei den Ermittlungen, wo es ja ganz zahlreiche Regeln gibt, wie man darf Beweis erheben und welche Beweise.
Ja, genau. Also es ist eben die Absage an feste Beweisregeln. Zum Beispiel, dass mindestens zwei Zeugen braucht, notwendig sind für eine Verurteilung. Es gibt auch nicht einen Vorrang von zum Beispiel Bildern von einer Überwachungskamera vor einer Zeugenaussage. In der Realität ist es natürlich so, dass ein Richter auf Bilder von einer Überwachungskamera eher abstellt, wenn die jetzt diametral entgegenstehen der Darstellung des Zeugen. Aber Wandel der Zeit mit fortschreitender Digitalisierung haben wir das grosse Problem von Deepfakes. Hast du schon gehört von Deepfake?
Nein.
Hast du gerade letztens jetzt in den Medien gekommen über Tom Cruise, der so TikTok-Videos macht? Musst du unbedingt schauen. Da meint man wirklich, der Tom Cruise, K-Yum, Tom Cruise spiele Golf etc. Dabei, das sind Fälschungen. Also es ist die künstliche Intelligenz, tut man die Maschine lernen lassen, man kann das perfekt einpflanzen in bestehende überwiegende Bilder. Gesichter, Staturen etc. Und im Moment kann man das noch mit einem gewissen Aufwand erkennen und forensisch beweisen, dass das Fälschungen sind. Aber das schreitet voran und das prophezei ich, das wird zu einem riesen Problem Deepfakes, nicht nur für die Politik etc., sondern auch für den Strafprozess, für die ganze Beweisführung.
Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, das hat man ja heute eigentlich auch mit der DNA. Das wird als so sicherer Beweis angeschaut. Aber wie einfach wäre es, ich nehme ein paar Zigarettenstümmeli, nimm die in einer Bar mit, draussen im Aschenbecher und ich bin am Tatort und verteile die einfach. Mache einen Einbruch, lasse den Zigarettenstummel dort. Also eigentlich ist es ja heute schon ganz einfach und wir haben ja auch alle, wahrscheinlich beide schon Kunden gehabt, die sagen, hey, ich bin nie da gewesen, ich habe den Einbruch nie gemacht. Glaubt natürlich kein Mensch. Aber theoretisch ist es eigentlich, wäre es einfach möglich, so etwas eine falsche Fährte zu legen.
Genau, und eben, wegen dem gibt es ja gerade die freie Beweiswürdigung. Es sollte ja eigentlich ein Schutz sein davor, dass eben ein Richter unvoreingenommen auf den Beweis abstellt, der ihn am meisten überzeugt. Aber hast recht, ja.
Ja, aber eben, gerade weil eben DNA, das ist der Königsbeweis, also den wegzubringen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, das ist auch etwas, was wir Juristen viel zu fest überschätzen.
Ja, denke an NSU, da sind sie ja jahrelang auf der falschen Fährte gewesen, weil man die DNA-Spur von einer Laborantin hat sich vermischt mit der Tatwaffe. Hast du das noch im Kopf? Das ist ja ein riesiges Fiasko gewesen, aber da können wir ganz einfache Fehler können zu einem riesigen Irrtum führen.
Dann haben wir noch den weiteren Aspekt vom Artikel 10. Absatz 3 werden das in dubio pro reo Regeln ist das. Also das ist eine Beweiswürdigungsregel. Also im Zweifel muss das Gericht zugunsten von der beschuldigten Person entscheiden. Also wenn es Zweifel hat oder Zweifel haben sollte an der Schuld, dann muss man freisprechen. Der Hintergedanke ist, dass man lieber einmal einen Schuldigen zu viel freispricht, als einen Unschuldigen verurteilt.
ich finde das noch wichtig und das muss unsere liberale Gesellschaft wie einfach auch auf sich nehmen. Das ist wirklich ein Schutz, dass Unschuldige nicht bestraft werden. Das bringt halt als kleines Risiko mit sich, dass einmal ein Schuldiger nicht bestraft wird. Aber das müssen wir vertragen können, weil sonst haben wir eine Strafverfolgung und eine Konzeption von Strafverfahren, die nur noch auf Überführung ausgerichtet ist.
Ja, und man hat ja eigentlich ein Unrecht, ein Verbrechen. Und wenn du dann noch den Falsch dafür verurteilst, dann gönnt die Gesellschaft gar nichts, sondern es wird einfach nochmal ein weiteres Unrecht.
Genau. Und es ist ja so, es gibt ja wieder einen Schutz. Also nur Gerichte sind ja die Regeln im Zweifel für den Angeklagten gebunden. Im Gegensatz dazu sind eben die Staatsanwaltschaften angehalten, im Zweifel Anklage zu erheben. Also es geht da, das ist nur ein effizienter Filter. Man hat Gewähr dafür, dass so viele Unschuldige wie möglich ausgesiebt werden, aber es hat so viele Schuldige wie möglich hängen bleiben.
Also du redest vom in dubio pro duriore Prinzip. Ich sehe da aber ein relativ grosses Problem, denn es ist doch so, bis zur Strafbefehlskompetenz, also bis Strafe von 6 Monaten, ist quasi der Staatsanwalt nicht nur der Ankläger, sondern gleichzeitig auch gerade der Richter. Und das sind 95% von allen Straffällen. Jetzt, in den grossen Straffällen, wo er muss Anklage erheben muss, schafft der Staatsanwalt im Zweifel, muss er Anklage erheben. Im Zweifel in dubio pro duriore. Aber schafft dann der Staatsanwalt den Switch, dass er in den Strafbefehlsverfahren wirklich dem Prinzip nachlebt, nämlich dort, wo er der Richter wäre, müsste er im Zweifel eben nicht einen Strafbefehl erlassen, sondern im Zweifel hat das Verfahren einzustellen. Also man fordert von unserer Staatsanwalt einen ganz starken intellektuellen Switch, eine starke intellektuelle Flexibilität, dass er weiss, in diesem Strafverfahren da muss ich Anklage erheben, aber wenn ich Richter bin, Meister und Trimmer, nämlich im Strafbefehlsverfahren, dann muss ich im Zweifel einstellen und nicht im Zweifel einen Strafbefehl schicken.
Ja, das ist ein super interessanter Aspekt. Ich habe mir den eigentlich gar nicht so richtig fertig gedacht. Das ist wirklich ein guter Hinweis. Was mir jetzt gerade dazu einfällt, ist, der Staatsanwalt muss ja den Switch machen vom Vorverfahren, was sie Verfahrensleitung hat, oder? Was sie muss den entlastenden und belastenden Moment die gleiche Sorgfalt nachgehen. Und im Hauptverfahren wird sie sozusagen zu einer normalen Partei in einem konstruktorischen Verfahren und muss nur noch einseitige vorbringen, deponieren. Oder? Also dort, das ist auch nicht ganz einfach für die Staatsanwaltschaft, dort einen Switch zu machen.
Und ja, faktisch führt es dazu, dass sie eben von Anfang an im Strafverfahren auf Überführung einspuren. Und wir wissen ja beide ganz gut, dass eben der Entlastende wird mit viel weniger Akribie nachgegangen als der Belastende. Weil man geht eben von einer belastenden Hypothese aus. Also die Sicht auf das Strafverfahren ist einfach auf Überführung angelegt. Und dann sehen die Entlastenden gar nicht. Und wir kennen es ja, wie oft unsere Beweiserträge einfach mal abgelehnt wird. Das ist auch so ein Unding, dass wir uns nicht rechtsmittelmäßig wehren können, wenn Beweiserträge von der Verteidigung während der Untersuchungsverfahren abgewiesen werden. Das ist auch ein Konzeptionsfehler von unserer STP.
Also gut, ein bisschen die Lanze brechen für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte muss man schon. Also wenn man, ich kenne die genaue Statistik nicht, aber ein sehr grosser Teil der beanzeigten Verfahren werden nicht anhand genommen oder eingestellt. Also es ist nicht so, dass alles, was beim Staatsanwalt auf dem Tisch landet, führt zu einer Verurteilung oder zu einer versuchten Verurteilung. Also so krass, wie du es das da darstellst, ist es nicht. Nach meinem Empfinden, ich meine, glaube auch statistisch.
Aber ich habe schon einige Strafbefehle auf dem Tisch gehabt, wo man schon den Kopf schüttelt. Und das Problem ist ja die, dass du einen Strafbefehl erlässt. Das heisst ja einfach, ja, ich probiere es mal und schaue, wie er reagiert. Aber das sind bildungsfremde, ferne Leute, die können die Sprache nicht recht, die kommen einen blauen Zettel über, mit A, vielleicht sogar mit B Post, die schnallen gar nicht, was das ist.
Absolut, absolut, das ist schon klar. Ich kann nur damit sagen, die Staatsanwalt stellt das sehr viele Staatsanwaltschaft. Das ist nicht einfach ein Automatismus, wie du das willst darstellen, aber hast du es gerade gehört, letztens in den Medien, gestern oder vorgestern, wie die Stadtrichterin umgeschaltet hat bei diesen Strafbefehlen? Die hat auf einfache Sprache umgeschaltet. Sie haben alles durchgemacht. Zum Beispiel nicht mehr Ersatzfreiheitsstrafe statt im Dispositiv, sondern Gefängnis. Weißt du, mit der Busse, der Umwandlung. Super. Einfache Sprache, Zahlungsbereitschaft steigt massiv. Dann viel weniger in Kassenkosten. Die Leute checken es, um was es geht, und dann zahlen sie es teilweise. Checken sie es nicht. Und sie zahlen darum, weil sie es nicht checken. Und nicht, weil sie nicht einverstanden sind. Also, dort ist ein ganz grosser ganz grosse Baustelle. Das kann der Staatsanwaltschaft und der Stadtrichter viel lernen.
Das finde ich ein super Input. Wo ist der Stadtrichter?
Muss ich nachschauen, wir dann zum Verlinken.
Nein, unbedingt in einen Podcast einladen. Nein, das ist super. Eben, aber was ich wollte, nochmal vor dem Ball, wo du mich schändlich unterbrochen hast, mit einem ganz rüden Foul. Nein, eben, 95% der Straffälle werden via Strafbefehl erledigt. Also wir haben eigentlich einen ordentlichen Prozess, ist eine absolute Ausnahme geworden. Und sind wir wirklich eine Strafgesellschaft, die das so will? Also das ist mal eine Frage, die man sich ernsthaft stellen sollte. Welche Kompetenz wir dem Strafverfolger geben wollen? Und was ich noch sagen will, bei diesen 5%, die vor Gericht verhandelt werden, hast du das Gefühl, dass das Gericht zumindest dem Grundsatz in dubio pro reo auch nachlebt?
Also einerseits ist es sicher auch ein Aspekt oder eine Frage von der richtigen Verteidigungstaktik, vom richtigen Verhalten im Prozess, um einen Richter vielleicht ein bisschen in die Richtung lenken. Ich denke aber grundsätzlich schon, dass der Richter das sehr bewusst ist und dass sie da darauf achtet und den Grundsatz eigentlich lebt.
Ja, ich sehe es natürlich wieder ein bisschen anders. Wir haben einen unglaublich starken einen Ankereffekt von der Anklage. Also oft lesen die als Erste die Anklage und dann studierst du die Akten einfach vor dem Hintergrund von dieser Anklage. Und weil wir im Kanton Zürich faktisch einen Aktenprozess haben, wirkt das umso stärker. Also die Akten haben ja auch, vermitteln ja auch immer ein Bild, nämlich das Bild vor dem Hintergrund von der Überführung. Und dann spielt eben der Bestätigungseffekt. Und man sagt ja nicht umsonst, dass der erste Eindruck ein eminent wichtiger ist. Und wenn von dem Gericht der erste Eindruck ist, ah, die Anklage, jetzt machen wir da ein paar Häkchen, ah, die Anklage stimmt mit der Aktenlage überein, und man nicht sich unvoreingenommen ein eigenes Bild macht, losgelöst von dieser Anklage und eben auch den entlastenden Punkt sehr gut nachforscht, dann hast du den Bestätigungseffekt und den Ankereffekt von der Anklage. Und dann braucht es sehr viel, dass man die Meinung, die man im Vorfeld einmal gefasst hat, allein auf den Akten, dass man das nochmal hinterfragt. Und ich verstehe unsere Justiz wirklich nicht, warum sie nicht mehr Neugier hat und einfach auch mal irgendwie wichtige Zeugen anlässt oder das Opfer. Also da verstehe ich nicht. Die wollen es möglichst eindeutig und die Akten scheinen eindeutig. Aber ich erlebe immer wieder, dass wenn man Zeugen sich Mühe macht, Zeugen zu hören, das Opfer hört, dann kommt man vieles differenzierteres und auch ein anderes Bild über.
Also ich habe jetzt bei uns in Zürich, habe ich manchmal das Gefühl, die Richter werden richtig schon genötigt von Lausanne, dass jetzt halt bei diesen vier Augen der liegt, die geschädigte Person doch nicht mehr anhören. Und es ist ein wahnsinniger Unwille, spüre ich auch mit diesen Einvernahmen. Es fängt eigentlich meistens so mit, ja, also, Sie sind ja schon einvernommen, Herr X, Frau Y, wir möchten jetzt das alles nochmal wiederholen. Wir können Ihnen einfach noch zwei, drei Fragen stellen. Also einfach reine pro forma. Und Sie sind gar nicht gewillt und motiviert, den richtigen Eindruck zu bekommen. Ich kenne einen Richter aus St. Gallen, der ist sozusagen gefürchtet. Also bei dem musst du wissen, wenn du bei dem einen Beweisantrag stellst, als Verteidiger, als Verteidigerin, auf einen Zeugen anzuhören, dann lässt jeder vor. Jede und jeder vor. Er sagt, ja gut, wenn der Verteidiger das hören will, selbstverständlich hören wir ihn an. Der tut auch von sich aus ganz viel einladen. Und dann kannst du da nicht mehr das taktische Spiel machen, ich tue einfach pro forma einen Beweisantrag stellen. Dann bricht die Hauptverhandlung ab und sagt, ja gut, wir machen dann und dann weiter. Dann wird die vernommen.
Aber die Neugier würde ich mir wünschen. Aber so wäre ich als Richter auch. Weil du hast eine brutale Verantwortung und du kannst die allein von einem Aktenprozess nicht wahrnehmen.
Ja, und wir weichen zwar ab, aber es ist auch verständlicher und einfacher für einen Klient, auch ein negatives Urteil entgegenzunehmen, wenn man den Eindruck hat, dass sich ein Richter wirklich mit der Sache befasst hat, dass er es genau hat wollen wissen, dass er genau nachgefragt hat, macht die Akzeptanz von einem Urteil erhöht, das bin ich überzeugt.
Du, alles super spannend, aber wir sind schon wieder weit über die Zeit, wenn wir nicht nächstes Mal nochmal über den Artikel 10 reden.
Ja, ich glaube schon, wir sind vor allem wieder leicht abgewichen. Wenn wir jetzt so weiterreden, tun wir jetzt nachher noch Strafregister, Auszugsrecht diskutieren. Ich wünsche dir einen schönen Morgen.